Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Proben in Moskau, Premiere in Berlin. Kirill Serebrennikow hat Boccaccios Decamerone inszeniert. Hier gibt's die erste Kritik. Warum wir das Coronavirus als produktive Chance begreifen sollten und wieso es lohnt, einen arabischen Dichter des 14. Jahrhunderts 12 Jahre zu erforschen. Themen in dieser Stunde. Guten Abend. Kirill Serebrennikow, der russische Regisseur, darf Moskau seit Jahren nicht verlassen. Trotzdem ist er umtriebig. Für das Deutsche Theater in Berlin hat er nun Il Decamerone von Giovanni Boccaccio inszeniert. 10 Menschen fliehen aus einer Stadt und erzählen sich Geschichten, um der Pest zu entgehen. Zum gemischten Ensemble aus Russland und Deutschland gehört auch die Disseuse Georgette Die.
Frühling.
Es treiben mich brennende Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann, und Gedanken, die sich zur Form gestalten, fallen mich wie Wölfe.
Proben mit Kirill Serebrennikow waren nur in Moskau möglich, wo der 51-Jährige im Hausarrest ja die Isolation am eigenen Leib erfahren hat. Aber das ist es gar nicht, was ihn an Boccaccios Decamerone interessiert.
It's a love book.
Es ist ein Liebesbuch.
Also of violence, of looking for some other dimension.
Es ist aber auch voll von Gewalt, von anderen Dimensionen zwischen Mann und Frau. Viel Herzschlag steckt auch drin, viel Blutdruck, Testosteron und Adrenalin. Ich liebe diesen vitalen Geist des Buches.
Hat Kirill Serebrennikow gesagt. André Mumot ist nach 3,5 Stunden im Theater jetzt im Studio. Greift das Bühnenbild, um uns erstmal ein tatsächliches Bild zu machen, das 14. Jahrhundert, ein Haus irgendwo in der Toskana auf?
Nein, interessanterweise ist auch dieser ja eigentlich jetzt im Augenblick sehr aktuelle Bezug mit der Pest oder der Seuche, die die Menschen da aufs Land treibt, der würde ja auf der Hand liegen, wird aber eigentlich so gut wie gar nicht genutzt. Es gibt da mehrere Frauen, die kleinere Rollen spielen, das sind Laienspielerinnen aus Berlin, die sieht man manchmal mit einer Atemmaske auf die Bühne gehen oder von der Bühne runtergehen. Ansonsten ist auch dieses Pestthema nicht verwendet worden. Das Ganze spielt in einem zeitgenössischen Gymnastikraum, einem Sportraum, wo eben die Darstellerinnen und Darsteller sich körperlich ertüchtigen. Und da kommt dann auch so ein bisschen diese Thematik der Vergänglichkeit ins Spiel. Und interessanterweise wird das akzentuiert mit Barockgemälden, also diesem Vanitas-Gedanken des Barocks, die sind im Hintergrund zu sehen. Die Menschen versuchen irgendwie mit ihrer eigenen Sterblichkeit klarzukommen und das tun sie, wie man das heute eben so macht, indem sie sich ertüchtigen, indem sie ja Bodybuilding betreiben und das strukturiert auch den Abend.
Die Struktur hätte ja auch sein können, die 100 Geschichten, die Boccaccio aufgeschrieben hat, gibt es bei denen, die Serebrennikow ausgesucht hat, inhaltlich einen gemeinsamen Nenner oder ist es dann tatsächlich die Vanitas, die da so im Vordergrund steht?
Na, die Vanitas begleitet das tatsächlich eher so im Rahmen, mit dem diese 10 Geschichten umrandet werden, immer wieder unterbrochen werden. Aber es geht tatsächlich, wie er auch in dem Einspieler gerade gesagt hat, um die Liebe. Das ist sein Thema. Und es wird ein immer überschwänglicherer Abend über die Liebe. Es wird auch immer intensiver, durchaus mit tragischen Momenten. Am Ende ist es auch sehr herzzerreißend. Aber es ist ein erstaunlich optimistischer, fröhlicher, über weite Strecken auch komödiantisch gemachter Abend, der in verschiedensten Varianten diese typischen Boccaccio-Liebespaar-Probleme durchspielt. Das sind in der Regel irgendwelche Ehebruchsgeschichten, wo eben sich die Konflikte zuspitzen und dann eben auch auf eine humoristische Weise gelöst werden. Das ist das Thema, die Liebe.
Körper und Erotik sind bei Serebrennikow aber ja auch oft Thema.
Das spielt natürlich auch mit hinein. Da findet er auch immer wieder sehr amüsante und schöne und auch ja drastische Bilder, aber nicht auf eine Weise, wie wir es gewöhnt sind im deutschsprachigen Theater. Ich habe da so eine Weile gebraucht, mich in den Abend auch hineinzufinden. Erstmal muss man sagen, dass es natürlich ein Abend ist, in dem Russisch und Deutsch parallel gesprochen wird. Also die Liebespaare sprechen miteinander in zwei Sprachen. Das ist eine wunderbare Untertitelung, die man da auf der Bühne findet, weil es da kleine Leinwände gibt, in denen groß und deutlich sichtbar dann eben auch die russischen Passagen übersetzt werden. Es ist nicht so, wie wir es im deutschsprachigen Theater gewöhnt sind. Das ist mir nach einer Weile aufgefallen, weil man merkt, dass bei allen vielen großartigen kleinen Inszenierungsideen und liebevollen Umspielungen es doch eine große Achtung gibt vor dem Text, vor den Ideen auch des Decamerone. Die Texte sind ins Heute gezogen worden mit einigen Details. Es gibt auch so eine Chat-Situation beispielsweise. Aber im Grunde merkt man, dass sich das nie über die Texte stellt, auch nicht neben die Texte, sondern sie wirklich versucht, ganz zu erfüllen. Und auch das Ensemble darf richtig hineinsteigen. Es wird auch nicht viel geschrien. Es wird klamaukig an einigen Stellen, aber insgesamt ist das außergewöhnlich sensibel. Das wird gerade am Ende in der tragischen Liebesszene einer jungen Frau deutlich, die ihren Geliebten verloren hat und ihm nochmal, dem Toten, erzählt, warum sie ihn so liebt und ihn beschreibt. Regine Zimmermann spielt das mit einer Eindringlichkeit, mit einer solchen Sensibilität und mit so leisen, feinen Tönen. Das ist wirklich eine der schönsten Liebesbeschwörungen, die ich seit sehr langer Zeit auf dem Theater gesehen habe. Und das nimmt man auch mit aus diesem Abend, dass da wirklich mit so einer Sensibilität an diesem Thema gearbeitet ist.
Nun sind es ja eben Geschichten. Und die wollen ja zusammengebunden werden. Deshalb meine Frage, welche Rolle spielt Georgette Die in dieser Inszenierung?
Georgette Die verbindet das als die Chanceuse, als die wir sie eben auch gerade gehört haben, vor jeder Jahreszeit. Denn der Abend ist in Winter, Frühling, Herbst und Sommer gegliedert. Kommt sie auf die Bühne und singt eines dieser Lieder. Das sind vertonte Gedichte von Rilke, Hilde Domin, Thomas Brasch. Und hat aber auch einzelne Spielszenen. Es gibt einen sehr komischen Moment, wo sie so einen Gymnastikball bespringt. Das ist einer der komödiantischen Höhepunkte dieses Abends. Aber Georgette Die ist tatsächlich diejenige, die den Abend zusammenhält und das auch mit einer großen schauspielerischen Intensität, was man vielleicht nicht unbedingt sofort erwartet hätte. Sie singt nicht nur sehr schön, sondern sie hat auch einen großen Monolog über die Liebhaber ihres Lebens, eine der Boccaccio-Szenen, die sie da darstellt. Und auch das ist sehr beeindruckend.
André Momot, doch sehr angetan über Kirill Serebrennikows Decamerone-Inszenierung. Morgen und übermorgen. Morgen gibt es die nächsten Vorstellungen im Deutschen Theater in Berlin, die Premiere in Moskau. Die ist dann am 24. Juni geplant. Covid-19. Ein Vergleich mit der Pest in Zeiten von Boccaccios Decamerone verbietet sich einerseits. Andererseits aber nicht, findet Professor Batson-Brock. Heute Abend ist er in Fazit als Denker im Dienst gewesen. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die kleine Gesellschaft, die vor der Krankheit in die Einsamkeit flieht, hat für Sie etwas Positives. Inwiefern?
Ja, weil Isolation nach innen zur Konzentration zwingt. Und das setzt automatisch andere Bereitschaften zur Verbindlichkeit im Umgang voraus. Und das führt dann zu einer fantastischen Dynamik. Einerseits hat man sozusagen Tendenz zur Panik, wir können nicht raus. Und andererseits ist es aber so, dass alle, die betroffen sind, sich untereinander wiederum als eine neue Einheit verstehen und sehr viel Kraft entwickeln können. Von Sartres eingeschlossen Altona her als modernen Versionsstück bis eben in die Erfahrungen der Psychotherapeuten ist diese Balance zwischen Panikgefühl durch Eingeschlossensein, Behindertsein und andererseits sich dadurch zu konzentrieren etwas Fantastisches. Herausgekommen ist, dass bei den Studien der Militärs für das Überleben in Bunkern, und dabei muss dann natürlich klargestellt werden, wie überlebt man überhaupt unter solchen Bedingungen. Und da kann man auf die sonderbarsten Ideen wie Unterhaltungsprogramme oder was immer. Das Entscheidende ist, die Beteiligten zusammenzuführen zu einer Art von gemeinsamen Projekt, das alle tatsächlich einbindet und durch diese Einbindung in das Projekt die entsprechende Dynamik oder seelische Stärke oder Wirkungsstärke erzeugt.
Das heißt aber, wenn jetzt in diesen Zeiten, in denen wir leben, über ganze Ortschaften Quarantäne verhängt wird oder aber einzelne Menschen, die erkrankt sind, in Quarantäne gesteckt werden, dann ist das keine Situation, in der es irgendeine Produktivität oder gar künstlerische Produktivität geben
kann. Dazu wollen wir ja gerade anleiten. Wir wollen zum Beispiel wie um 1900 herum, dafür ist Thomas Mann der beste Zeuge, mal vorschlagen, sich in den aufgenötigten Ruhe- und Stillstellungsphasen durch Quarantäne auf das zu besinnen, was man dann machen kann, wenn man eben nicht nach außen agieren kann, sondern nach innen. Und bei Thomas Mann und Co., also den Großautoren wie den Kulturideologen von 1900, war es so, dass sie eigentlich der Meinung waren, ohne Krankheit, das heißt ohne Isolation durch die eingeschränkten physischen und psychischen Operationen, ist keine Kreativität möglich. Kreativität hängt gerade davon ab, dass man Defekte dieser Art produktiv werden lässt. Und diese Art von Isolation, die wir bisher nicht kannten, weil wir glaubten, die Freiheit ist grenzenlos, nirgends gibt es überhaupt einen Halt, wir machen, was wir wollen, ist wahrscheinlich doch sehr förderlich für die Konzentration auf das, worauf es wirklich ankommt. Nämlich unsere Perspektiven auf die Zukunft, unsere Perspektiven vom gemeinschaftlichen Leben, sogar vom Überleben inzwischen der Menschheit insgesamt. Und ich glaube, dass das auch gute Voraussetzungen hat, sich in diesem Sinne bemerkbar zu machen. Statt Panik, Konzentration nach innen, die dann auch zur Beruhigung führt, nicht zur Stillstellung, aber eben zur Beruhigung unter der Vorgabe, aus dieser Situation lässt sich für uns etwas Produktives machen.
Nun leben wir in Zeiten, in denen Stillstehen eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist. Ja. Wir haben jetzt leere Museen, leere Theater, ja, leere Messehallen und Konzertsäle. Nun wird Kunst, Musik, Schauspiel, Literatur zum Sofa gestreamt.
Ja.
Das treibt also die Vereinzelung der Gesellschaft voran? Oder ist das genau das Zeichen dafür, dass wir gar nicht in der Lage sind, uns so zu verinnerlichen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, es unbedingt Zeit wäre?
Ja, es gab schon, wenn ich mich richtig erinnere, also Mitte 60er Jahre, Vorschläge aus Kopenhagen, Schweden, Paris, mal für ein Jahr die künstlerischen Aktivitäten vollkommen einzustellen. Also keine Opern spielen, man kein Theater mehr, keine Art Galerie zu betreiben etc. Um den Leuten klarzumachen, was sie eigentlich davon haben, dass überall dieses kulturelle, wie Sie sagen, Angebot, wir sagen ja eben Künstler- und Wissenschaftlerangebot, vorhanden ist und dann den Leuten entsprechende Vorteile verschafft durch Wissen und Kenntnisnahme. Jetzt wird es erzwungen, wahrscheinlich nicht für ein Jahr, aber schon das ist ziemlich gesund. Denn wenn ein Jahr lang, stellen Sie es mal vor, die Corona-Vorsorge so betrieben würde, dass wir nicht in die Theater gehen könnten, nicht in Massenveranstaltungen, nicht in Kaufhäuser gehen könnten, dann wären wir bald im Einzelnen wie auch im Kollektiv in der Lage zu sagen, oh, was hatten wir eigentlich von all diesen Angeboten? Als es sie gab, es war sozusagen wie ein Durchlauf, ja, wie Straßenverkehr, der läuft ewig. So laufen auch die Theater, so laufen Galerien. Im Einzelnen kam es aber auf nichts mehr an. Jetzt, wo das blockiert wird, muss man sich schon klar machen, wie besonders eigentlich diese garantierte Kontinuität ist. Und die Kontinuität, wenn sie garantiert wird, führt immer zu Verschleiß. Die Leute denken, das sei selbstverständlich. Das gilt jetzt überall für alle Zusammenhänge in der gesellschaftlichen Leben, Produktion, wie Konsumptionsbereich, Wissenschaftsbereich, medizinische Versorgungsbereiche. Und das führt wahrscheinlich dann doch zur Bereitschaft, sich ernster zu nehmen und sich besser zu konzentrieren auf das, worauf es ankommt und nicht auf den Dauerbetrieb des Belanglosen.
Aber brauchen wir Menschen nicht auch den Austausch? Im Decamerone sind es 10 Menschen, die aufs Land fliehen, in dieses Haus in der Toskana. Braucht der Mensch nicht die Gemeinschaft, die Gesellschaft und ist dann nicht auch die produktive Innerlichkeit, wie Sie sagen, etwas, was dann wieder nach außen treten muss, um sich im Guten mit anderen Menschen zusammenzufügen?
Wir kennen das aus den Bewegungen der Klöster, 525 rund gesprochen hat Benedikt von Nursia, vor allem seine Schwester Scholastica, die war ja eigentlich die treibende Kraft hinter der Idee, das erste Benediktinerkloster gegründet. Von da hat die Klostergemeinschaft ganz Europa übernommen. Die führenden Rollen waren nicht die Reiche, die Könige oder deutsche Kaiser, sondern es waren die Klöster, die die Gesamtentwicklung vorangetrieben haben. Apothekenwesen und Gesundheitswesen, Ackerbau, Optimierung, Beete und Arbeit, das wurde zusammengeführt. Und so etwas Ähnliches könnte jetzt wieder entstehen. Das heißt, durch das Eingrenzen und Konzentrieren wird die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig wieder möglich. Denn das war die Krux. Nirgendwo wurde noch unterschieden zwischen wichtig und unwichtig, zwischen bedeutsam und unbedeutsam. Es gab keine Kriterien der Beurteilung mehr. Nur der Betrieb lief und das Bohai darum wurde bemerkt. Wo ist die Kritik für die Kunst geblieben? Es wird nur noch berichtet über Auktionserfolge. 50 Millionen oder sogar 470 für ein Stückchen, ein Lappen an der Wand. Was soll das eigentlich? Das ist doch wirklich eine vollkommene Degenerierung. Und das spüren die Leute in solchen Situationen, wo nichts mehr selbstverständlich ist, wird es eben möglich zu unterscheiden. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig?
Was ist wichtig?
Wichtig ist das, was mich als einen Menschen unter Menschen verstehen lässt und allen, die beteiligt sind, verbindliche Orientierung auf das aufnötigt, zum Beispiel Gesetzesvorgaben, Regeln, allgemeine Regeln, die uns alle als Gesellschaft überhaupt überlebensfähig machen. Das gilt ja inzwischen nicht mehr. Alle glauben, es sei beliebig, was ich glaube, was ich annehme. Jeder kann denken, was er will. Und sogar Verkehrsregeln werden als beliebig so oder so auslegbar dargestellt. Das heißt, die Leute wissen gar nicht mehr, dass sie nur dadurch Menschen sind, dass es andere wie sie gibt und dass es für alle die gleichen Voraussetzungen des Lebens gibt. Stoffwechselprozesse, Strategien des Überlebens in verschiedensten Ausprägungen. Es stärkt wahrscheinlich doch die Konzentration auf das, was uns als Gesellschaft auszeichnet.
Sagt Batzenbrock, danke dafür. Nicht nur das Theater präsentiert ja gerne seine besten Inszenierungen, auch die Tanzszene in Deutschland zeigt, was sie kann. In München ist nach 5 Tagen die Tanzplattform zu Ende gegangen. Aus 558 Produktionen waren 15 ausgewählt worden, um sich vom internationalen Fachpublikum unter die Lupe nehmen zu lassen. Tanzkritikerin Elisabeth Nehring gehörte dazu und schildert jetzt, was sich in den 2 Jahren seit der letzten Tanzplattform getan hat.
Der Wahnsinn greift um sich auf der Bühne. 10 Tänzerinnen und Tänzer, die nackt in Ballettposen oder mit zum Hitlergruß erhobenen Armen posieren, sich gegenseitig jagen, aneinander zerren und aufeinander loshetzen, als ginge es um ihr Leben. Der Sound steuert nicht nur eine brutale Energie, sondern auch widersprüchliche Aufforderungen bei à la Be Yourself, Don't Be Yourself, die nahtlos ineinander übergehen. Mit Coexist hat die ungarische Choreografin Adrian Hood eine irre Performance geschaffen, in der die im ersten Teil angesprochenen gesellschaftlichen Subsysteme wie Religion, Nation und Kunst sich gegen Ende gewalttätig in die Körper einschreiben, sie degradieren und schonungslos immer weiter antreiben. Coexist wurde auf der Tanzplattform äußerst kontrovers diskutiert. Entstanden ist das Stück am Theater Bremen, genau wie der Publikumsliebling Pink Unicorns. Ein Duett, in dem 2 Tänzer auf wunderbare, witzige, tiefsinnige, verbale und rasant physische Weise nicht nur ihr eigenes, ganz reales Vater-Sohn-Verhältnis, sondern gleich alle Fragen nach Geschlechterrollen und Normen, nach Hetero- und Homosexualität verhandeln. Die Leitung der Tanzsparte am Theater Bremen hat der Choreograf Samir Akika an Gregor Runge weitergegeben. Gemeinsam laden sie Künstler und Gastchoreografen von außen ein.
Es geht nicht mehr so sehr darum, dass in diesem Haus das Publikum sich identifizieren soll mit einer ganz bestimmten ästhetischen choreografischen Handschrift, sondern was sehr im Vordergrund steht, ist das Ensemble. Das sind 8 TänzerInnen, die sehr, sehr unterschiedlich sind zueinander und die aufgrund dieser Vielgestalt in der Lage sind, auch mit sehr, sehr unterschiedlichen künstlerischen Handschriften und Intentionen umzugehen.
Damit agiert das Theater Bremen derzeit sehr erfolgreich und bestätigt die Beobachtung der letzten Jahre, dass experimenteller Tanz erstens nicht länger nur in der freien Szene und zweitens nicht nur in Berlin produziert wird. So war auch Tanz Mainz, das zeitgenössische Tanzensemble des Staatstheaters Mainz, auf der diesjährigen Tanzplattform in München vertreten. Mit der stark umjubelten und zugleich deutlich ausgebuhten Gruppenproduktion Soul Chain, der momentan sehr gefragten israelischen Choreografin Sharon Ayal. Laut Programmtext nimmt das Stück die Liebe zum Ausgangspunkt. In der Gleichschaltung der Körper aber lässt es an präfaschistische Menschenbilder denken. Eine umstrittene Ästhetik, die viele Fragen aufwirft. Zeitgenössischer Tanz aus Deutschland hatte lange den Ruf, sehr konzeptionell, ja intellektualistisch zu sein. Dass diese Zeiten erst einmal vorbei sein dürften, hat die diesjährige Tanzplattform gezeigt. Walter Heun hat sie co-kuratiert und verantwortet.
Das ist eine Veränderung, zumindest in dieser Auswahl hier, dass du Arbeiten siehst, die auch handwerklich so genau sind und dass du auch wieder berührt wirst. Also das kann physisch sein, das kann expressiv sein, das kann in der Art sein, wie mit Raum, mit den Bühnenmitteln gearbeitet wird, das kann in der Präzision der Bewegung liegen.
Wie zum Beispiel bei der Berliner Choreografin Isabel Schad, die mit ihrem jüngsten Gruppenstück Reflection Demokratie, Durchlässigkeit und Gemeinschaftlichkeit in einer einzigen großen Bewegung inszenierte. Dagegen lieferte die junge Choreografin Johanna Tischkau mit Playback das beste Beispiel dafür, dass sich im zeitgenössischen Tanz inzwischen kritisches Bewusstsein ganz ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel Lust an guter Unterhaltung ausdrücken kann. Im kopierten Format der Mini-Playback-Show aus den 90er Jahren entblößt sie den weißen Blick auf schwarze Entertainment-Produktion, auch in Deutschland, und zeigt die feministische Wahrnehmung überkommener Männlichkeitsideale in der globalen Unterhaltungsindustrie. Jurymitglied Ingrida Gerbutavicui meint nach der Sichtung von über 500 Tanzproduktionen innerhalb der letzten 2 Jahre, dem Tanz in Deutschland geht es gut. Aber
wo ich das Problem sehe, ist die Nachhaltigkeit der Stücke. Die Kuratoren oder Festivaldirektoren oder die Häuser, die wollen ständig neue Künstler präsentieren, neues Fleisch. Nicht die Wiederaufnahme des alten Stückes, sondern ständig Neues, Neues, Neues. Meiner Meinung nach, die Häuser sollten auch überlegen, wie stoppe ich diese Überproduktion von den Stücken.
Das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, Nachhaltigkeit. Insbesondere in der freien Szene, in der immer noch Tanzstücke nur 3-4 Mal gezeigt werden, bevor sie wieder in der Versenkung verschwinden.
Die Tanzplattform 2020 ist zu Ende gegangen. In Fazit beginnt jetzt Frederik Würwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Deutschlands Kunstkritiker haben das Folkwang-Museum in Essen zum Museum des Jahres gewählt. Das Haus verbinde immer wieder seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen. Zur Ausstellung des Jahres kürten die Kritiker die Schau Palast der Republik in der Kunsthalle Rostock. Dort werde die Geschichte des einstigen SED-Prachtbaus in Berlin leicht verständlich und wissenschaftlich sachlich dargestellt. Den Titel besondere Ausstellung erhielt die Schau The Making of Husbands, Christina Ramberg in Dialog, am Berliner Ausstellungsort Kunstwerke. In Deutschland werden viele Antiquitäten aus dem östlichen Mittelmeerraum verkauft, ohne dass die Herkunft der Gegenstände eindeutig geklärt ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Forschungsministerium geförderte Studie, die dem NDR vorab vorliegt. Philipp Eckstein.
Bei gerade einmal 2,1% der zum Verkauf stehenden antiken Kulturgüter aus dem östlichen Mittelmeerraum konnten die Wissenschaftler eindeutig feststellen, dass sie legal in Verkehr gebracht wurden. Dass es also etwa Papiere zu den Objekten gibt, die eine genehmigte Ausfuhr aus den Herkunftsländern belegen. Insgesamt wurden für die Studie mehr als 6000 Objekte untersucht, darunter Köpfe von antiken Statuen oder Gefäßscherben. Viele der Antiquitäten stammen aus Syrien und dem Irak. Für beide Länder gelten eigentlich besonders strenge EU-Regeln, die den Verkauf von Raubkunst unterbinden sollen.
Der Starkbieranstich auf dem Nockerberg in München mit satirischer Bußpredigt und anschließendem Singspiel wird wegen des Coronavirus verschoben. Das teilte die veranstaltende Paulaner Brauerei mit. Die Hoffnung, der Starkbieranstich könnte stattfinden, sei groß gewesen, sagte eine Sprecherin, da es keine öffentliche Großveranstaltung sei und es eine begrenzte Gästezahl von 560 gebe. Der Corona-Krisenstab in Bayern habe allerdings bei der Nockerberg-Veranstaltung zahlreiche Infektionsrisiken gesehen und dazu geraten, den Starkbieranstich abzusagen oder zu verschieben.
Fazit.
Ein auf 12 Jahre angelegtes Projekt, um ein literarisches Gesamtwerk zusammenzutragen. Knapp 6 Millionen Euro ist das der Deutschen Forschungsgemeinschaft wert. Damit besser und womöglich richtig zu verstehen ist, was der in Kairo geborene Dichter Ibn Nubata vor 800 Jahren in Damaskus aufgeschrieben hat. Geleitet wird das Projekt von Thomas Bauer, Professor für Islamwissenschaft und Arabistik in Münster und Leibniz-Preisträger. Viel Wissenswertes hat er über die arabische Welt zu sagen, die uns immer stärker begleitet, ohne dass wir wirklich viel über sie wüssten. Einen schönen guten Abend, Herr Bauer.
Guten Abend, Frau Butke.
Was interessiert Sie an Ibn Nubata?
Vielerlei. Zum einen ist seine Dichtung, in die ich mich eigentlich schon vor vielen Jahren verliebt habe, einfach großartig. Er war tatsächlich einer der größten Meister der Sprache. Seine Gedichte sind so ein unglaublicher sprachlicher Raffinesse. Er spielt mit Zweideutigkeiten und mit dem Klang der Sprache. hat Leitmotive, die sich durch seine Gedichte ziehen und immer in neuen Kontexten erscheinen. Aber es ist natürlich auch insgesamt die ganze Zeit, die einen interessiert. Denn wir haben es ja hier, anders als man das bisher oft geglaubt hat, tatsächlich mit einer der ganz, ganz großen Epochen der arabischen Literaturgeschichte zu tun. Bisher hat man die Mamlukenzeit ja, was die schönen Künste betrifft, ja immer nur immer auf die Architektur geguckt. Die ist ja unübersehbar, diese wunderschönen Bauwerke aus der Mamlukenzeit in Kairo, in Damaskus und anderswo. Aber inzwischen entdeckt man auch zunehmend, wie großartig die Literatur dieser Epoche war.
Und welche Kontexte sind Ihnen besonders wichtig? Was wollen Sie mit Ihrem Projekt erforschen bzw. widerlegen?
Also zunächst einmal geht es darum, endlich eine lesbare Ausgabe der Werke Ibn Nubatas vorzulegen. Das wäre die erste Ausgabe des Gesamtwerks eines der ganz bedeutenden Intellektuellen und Literaten einer Zeit. Und daraus kann man auch viel ablesen. Da kann man zum Beispiel ablesen, und das wissen wir jetzt schon, dass das übliche Vorurteil, dass im Islam Politik und Religion ganz, ganz eng miteinander verwoben sind und überall in der ganzen Politik Religion mit drin ist, dass das so nicht stimmt. Wir haben ja diese vielen Lobgedichte an Fürsten, deren rein weltliche Tugenden, Energie, Durchsetzung, Freigiebigkeit etc. gelobt werden, aber so gut wie nie irgendwas Religiöses vorkommt. Wir haben einen Herrscherratgeber von ihm, wir wissen auch, für wen er den geschrieben hat, wir wissen sogar wann und in welchem Jahr und warum, der rein machiavellistisch ist, also ungefähr 100 Jahre vor Machiavells Principe hat er den geschrieben, und da soll der Fürst nichts Religiöses machen, er soll nicht für das Seelenheil seiner Untertanen sorgen oder sich besonders streng an islamische Gesetze halten, sondern er soll einfach durchsetzungsfähig, klug, raffiniert etc. sein. Das ist also ein ganz ungewöhnliches Bild, wenn man das heutige Bild vom Islam sich anschaut.
Das heutige Bild des Islam, jetzt gespiegelt mit dem, was Sie gerade gesagt haben, wie kommt es dann, dass wir heute ganz anders denken, als Ibn Nubata vor 800 Jahren geschrieben hat?
Ich glaube, dass wir überhaupt heute in einer Welt leben, die im Wesentlichen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich völlig neu definiert hat. Das gilt für den Islam, das gilt aber auch für das Christentum und überhaupt für Europa. Unsere ganzen Vorstellungen stammen aus dieser Zeit. Und diese Zeit ist auch letzten Endes schuld daran, dass wir eben Nubata heute neu entdecken müssen. Denn bis in diese Zeit hinein hat man ihn ja gekannt und auch viel gelesen. Dann aber kam Europa, das zunächst mal diesen Fortschrittsgedanken hatte und dann den Kolonialgedanken entwickelt hat und sich rechtfertigen musste, warum man denn islamische Länder zum Ziel nimmt, die doch Zivilisation schon hatten. Man hat ja gedacht, den Schwarzen und so weiter, den könne man Zivilisation bringen aus der damaligen europäischen Perspektive, sah das so aus. Bei Muslimen war das ja nicht so, die hatten das ja alles schon. Und schon Napoleon hat, als er in Ägypten 1798 gelandet ist, gesagt, wir bringen euch die alte Größe zurück. Und dieses Zurück zur alten Größe setzt ja voraus, dass es eine Niedergangszeit gegeben hat. Und die Einheimischen haben dann im Zuge von Nationalismus und dann später von Islamismus diesen Diskurs ganz stark selber verinnerlicht. Und seitdem gilt die Mamlukenzeit für viele in Ägypten und Syrien als eine Zeit der Stagnation und des Niedergangs, was nun überhaupt nicht der Fall war. Und das hat dazu geführt, dass das ganze Schrifttum dieser Zeit ganz, ganz stark vernachlässigt worden ist. Und alle immer nur auf ein vermeintliches goldenes Zeitalter im 9., 10. Jahrhundert schauen und dann sagen, ja, spätestens seit dem Mongolensturm 1258 war da nichts mehr. Und es ist ganz, ganz wichtig, dieses Geschichtsbild zu widerlegen und aus dieser ja letzten Endes kolonialistischen Wahrnehmung herauszukommen und aus dieser nationalistischen Überlegung, denn die Herrscher bei den Mamluken stammten ja selber nicht aus Ägypten und Syrien, sondern kamen von außerhalb, waren aber natürlich trotzdem dann eben Ägypter, weil sie da lebten und starben. Aber es gibt immer noch diesen Diskurs, es wäre eine Fremdherrschaft gewesen etc.
5,9 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Sind Islamwissenschaften und Arabistik in Deutschland keine Orchideenfächer? Mir ist die Forschung sich bewusst, wie wichtig Aufklärung statt Klischee und Vorurteil ist und dass es viel, wie Sie ja gerade geschildert haben, aus dem Weg zu räumen gilt?
Einerseits ja, wir sind tatsächlich kein Orchideenfach mehr, wobei man sagen muss, dass ja auch Fächer, die sich mit China oder Indien beschäftigen, eigentlich keine Orchideenfächer sind, sondern sich mit ganz großen Teilen dieser Welt beschäftigen und inzwischen auch Ressourcen haben und als wichtig erachtet werden. Man kann nicht in einer globalisierten Welt leben und sagen, wir wollen uns wissenschaftlich aber mit der anderen Welt gar nicht auseinandersetzen. In dem Fall ist es allerdings ein bisschen ein Glück, weil es ist ja ein philologisches Projekt, das also einer Forschungsrichtung zugehört, die im Moment eher nicht besonders segensreich behandelt wird. Aber in dem Fall ist es mir eben gelungen, doch zu überzeugen, wie wichtig das Projekt ist. Und wir haben auch schon ganz enorme Vorarbeiten gemacht. Wir haben also auch schon andere Dichter aus dieser Zeit ediert und Studien betrieben über die Literatur dieser Epoche.
Das heißt, die 12 Jahre bis zum Ende des Forschungsprojekts, das ist für Sie ein Wimpernschlag der Geschichte.
Ja, natürlich, ja. Aber eben Nobater gibt uns auch genug zu tun. Er hat nämlich zum Beispiel seine Gedichte auch ständig überarbeitet. Also wir können einem Dichter aus dem 14. Jahrhundert über die Schulter schauen. Und das ist was literaturgeschichtlich auch ziemlich Einmaliges.
Dann wünsche ich Ihnen aber trotzdem viel Geduld. Professor Thomas Bauer über das Forschungsprojekt zum literarischen Werk des arabischen Dichters Ibn Nubater. Herr Bauer, besten Dank, schönen Abend.
Besten Dank, Frau Wuttke.
Wer Lehrer hat, die offen in die Welt gucken, der kann glücklich sein. Denn das bedeutet ja nicht nur Freiheit, sondern auch Förderung jenseits der ausgetretenen Pfade. Franz Erhard Walter hatte mit seinen Lehrern dieses Glück, aber auch Pech. Obwohl er mit seinen Sprachbildern einem John Baldessari weit voraus war, wurde das Visionäre seiner Kunst im Wirtschaftswunderland in den 50ern und 60ern ziemlich verworfen. Nachdem die Biennale von Venedig sein Lebenswerk vor erst 3 Jahren aber immerhin mit einem goldenen Löwen gewürdigt hat, zeigt das Haus der Kunst in München jetzt, warum Franz Erhard Walter immer gekämpft hat.
2 Tänzer stehen sich gegenüber in der Mitte der großen Halle, 10 Meter voneinander entfernt. Über ihre Köpfe ist ein bandförmiges beiges Tuch gespannt.
Wenn die das spannen, ja, wenn sie sich zurücklegen, Gewicht, sehen die sich Gesicht zu Gesicht. Wenn die Spannung nachlassen, deckt das den Gegenüber ab. Sie sind aus allem, aus dem Alltag rausgenommen, sind nur konzentriert auf den, das ist eine unerhört intensive Situation.
Franz Erhard Walter führt mich durch seine Ausstellung Shifting Perspectives im Haus der Kunst. Der 80-Jährige betrachtet die stille Performance, die er Aktivierung nennt. Überhaupt musste der Künstler häufig erst einmal Begriffe finden für das, was er da erdacht hatte. Denn Vorbilder gab es kaum. Die Ausstellung zeigt, Walter war seiner Zeit immer schon voraus. Schon auf der Gestaltungshochschule experimentierte er mit Wortbildern, von denen viele im Foyer der Ausstellung hängen. Einzelne Worte auf monochromem Hintergrund. Die Wort- wie Farbwahl oft politisch.
Ich habe also den Namen Ku Klux Klan, der ist ihm sicher ein Begriff, verwendet. Habe dann die Farben so gesetzt, schwarz natürlich in Bezug auf schwarzhäutige Menschen, braun und ocker auch auf Menschen mit farbiger Haut. Die wurden damals gar nicht verfolgt. Da sind furchtbare Sachen passiert. Also für mich war das ein Protestplakat.
Was damals in den 50ern neu war, Franz Erhard Walter setzte nicht auf die Wirkung politischer Parolen oder des Designs allein, sondern auf die Kraft der Assoziation bei den Betrachtenden. Erst sie vollenden ein Werk.
Also das müssen Sie sich vorstellen, dass die Geschichte immer vorgegeben hat, Werk ist immer in dem Stück enthalten, ob das Bild ist oder Plastik. Und die Vorstellung zu denken, dass das letztlich ein Fragment ist, ein Anlass, und dass der Betrachter von Rezipienten in jemand verwandelt wird, der produziert, eine Bildproduktion macht, zwar nur imaginativ, später wurde das auch physisch körperlich, das war ein enormer Schritt, der damals überhaupt nicht verstanden worden ist.
Zumindest nicht an seiner Gestaltungshochschule.
Studenten, Kollegen, die haben das als Übung genommen, mein Lehrer übrigens auch. Er sagte irgendwann mal zu mir, das ist mir unvergessen, Herr Walter, Sie haben so ein Talent, warum machen Sie da nichts draus? Dann sage ich, was meinen Sie? Sagt er, ein einzelnes Wort auf dem Platz zu sehen, das kann doch jeder Schildermaler. Bei uns geht es um Gestaltung.
Doch beim Bäckerssohn Franz Erhard Walter ging es schon längst um experimentelle Kunst. Auf der Documenta entdeckte er den Spazialismo des Italieners Lucio Fontana, der bekannt ist für seine perforierten Bilder. Fontana rückte das Raumgreifende in den Vordergrund. Walter übertrug es auf seine Arbeit und experimentierte mit gefaltetem Papier und Lufteinschlüssen, bezog dann aber bald den menschlichen Körper mit ein, etwa mit dem Gesang der Schreitsockel, Stahlrahmen, die auf dem Boden liegen.
Durch das Draufstehen, das war meine Vorstellung, wird diese Struktur zu einem Sockel. Und die Personen, die darauf stehen, können sich als Skulptur sehen. Dadurch wird natürlich der Raum, der da ist, die Zeit, mit der gearbeitet wird, und es wird mit Zeit gearbeitet, und der eigene Körper, die werden gewisserweise zu Materialien, mit denen man formt. Das war auch Anfang 364 damals ein revolutionärer Gedanke.
So sehr Franz Erhard Walter, der lange auch an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg lehrte, auch stark der Professor seines eigenen Werkes geworden ist und sich dem großen Theorisieren hingeben kann, so wenig hat sein Werk an vergnügter Sinnlichkeit verloren. Wandformationen leuchten in kräftigen Farben, fast alles ist aus Stoff gefertigt. Bis heute von Walters erster Frau Johanna, einer Schneiderin. 24 gelbe Stoffsäulen hängen wie Farbtupfen in der zentralen Halle der Ausstellung und geben durch ihre fast menschliche Größe der monströsen Architektur etwas Leichtes. Täglich sind hier außerdem Aktivierungsperformances mitzuerleben. Auch wenn die Ideen dafür dem Geist der Emanzipation in den 60er Jahren entstammten, aktuell seien sie noch immer. Die Kuratorin Jana Baumann.
Das funktioniert noch genauso. Und im Gegenteil, es ist so ein Bewusstsein, was entsteht, wenn man das anwendet. Es gibt ein Stück, das legt man sich um den Hals, zwei Personen, und man schaut sich, egal ob man den anderen kennt oder nicht, sehr intensiv an. Und das ist sowas Ergreifendes und von so einer Form von Intimität geprägt. Und dass er uns wieder in solche Begegnungen, in so einer Schnelllebigkeit heute vielleicht auch versetzt, ja, ist was sehr Ergreifendes.
Auch das Museumspublikum kann mit aktivieren. Etwa indem es zu mehreren die Füße mit einem Stoffband verbindet und sich in dieser Raupenformation bedächtig taumelnd durch den Raum bewegt. Eine stille, humorvolle Art, die Kunstrevolution Franz Erhard Walters zu erfahren und Teil von ihr zu werden.
Tobias Krone über Franz Erhard Walter bis zum 2. August im Haus der Kunst in München. Auch in den Zeitungsfeuilletons schreibt sich ein Thema fort, hat Ulrike Timm festgestellt.
Über die Kunst in extremen Zeiten, schreibt Dirk Schümer in der Welt, berichtet von 50.000 vorbestellten Karten für die wohl wirklich einmalige Raphael-Schau in Rom, garniert seinen Artikel zum Beleg mit betörend schönen Kostproben aus des Meisters Werkstatt und frohlockt: Die Renaissance war eben kein Ausgleich von Gegensätzen, sondern ihr unsanftes Aufprallen in Gestalt von Kunst. Milde Madonnen neben nackten Nutten, glaubensferne Humanisten neben fanatischen Päpsten. Das sind die Extreme, die Raphael auch für unsere auf Krawall gebürstete Gegenwart spannend machen. Denn eines ist dieser Raphael trotz allen frömmelnden Künstlerkults niemals gewesen: keimfrei. Der nicht keimfreie Raphael soll zumindest virenfrei bleiben. Bis zum 3. April macht das kulturelle Italien zu. Museen, Opern, Ausstellungen haben Corona-Ferien. Und als hätte Dirk Schümer geahnt, dass sein schöner, schwärmerischer Artikel die entscheidenden paar Stunden zu spät erscheinen wird, hat er seine bösen Ahnungen in den Text genommen und keine klassische Rezension geliefert. In der finden sich ja gemeinhin keine Sätze à la Kustoden verteilen zur Sicherheit Hygienetücher. Das große Raphael-Jubiläum, der 500. Todestag, steht unter keinem guten Stern. Der Gedenktag des Künstlers am 6. April jedoch wird weltweit medial und weitgehend virenfrei begangen werden. Das ist nicht wirklich ein Trost. Keine Panik, sondern Vorsicht, lesen wir in der Süddeutschen. Das Coronavirus lässt mittlerweile auch das Geschäft mit der klassischen Musik einbrechen. Michael Stallknecht berichtet von verkürzten Festivals, ausgesperrten Orchestern und den Sorgen insbesondere kleinerer Institutionen. Da braucht es auch keine Panik, wenn schon die Vorsicht manchem Veranstalter die Geschäftsgrundlage wegbrechen lässt. Heimkino könnte womöglich ein paar Abende lang die Alternative sein. Zumindest kommt der Fernsehmehrteiler Unterleuten nach dem Roman von Juli C. in der Süddeutschen Zeitung und im Tagesspiegel gleichermaßen gut weg. Eine Tendenz zum Dorffestern oder besser Eastern sieht die Süddeutsche und lobt die nahe am Text entlang erzählte Verfilmung von Regisseur Matti Geschonek und sein All-Star-Ensemble. Der Tagesspiegel spricht von einem intrigenverliebten Trauerspiel über deutsch-deutsche Seelenabgründe, ein Glanzstück. Nun sind Romanverfilmungen nicht jedermanns Sache, aber vielleicht denkt mancher auch, lieber gucken statt lesen. Im ZDF geht der 700-Seiten-Roman Unterleuten jedenfalls an drei aufeinanderfolgenden Abenden ab. In der Mediathek gibt's die Verfilmung natürlich auch. Ausführlich widmen sich die Zeitungen dem bereits am Wochenende verstorbenen Ausnahme-Jazz-Pianisten McCoy Tyner. Das schönste Lob aber kommt nicht von einem Feuilletonisten, sondern von einem lang verstorbenen Seelengefährten und Kollegen John Coltrane. Die Süddeutsche zitiert ihn: Tyner ist der, der mir Flügel verleiht, damit ich abheben kann. Aber er spielt Sachen auf dem Klavier, von denen ich keine Ahnung habe. Nach ein paar Jahren trennten sich die Wege von Tyner und Coltrane. Tyner bearbeitete seine Klaviere wie Schlagwerke und fütterte sie mit Kraftausbrüchen, Quartvorhalten und afrikanischen Rhythmen. Sein extrovertierter, durchaus handgreiflicher Klavierstil schrieb Jazzgeschichte. Im Laufe seiner Karriere wurde Tyner zum Steinway-Musiker mit der schönen Begründung: Die bauen mir die Sachen so, dass ich sie nicht kaputt mache. Der große Jazz-Pianist McCoy Tyner wurde 81 Jahre alt. Ein kurzer Schwenk noch zur Taz zu Friedrich Küppersbusch, Publizist und Fan von Borussia Dortmund. Beim Auflaufen im Gladbacher Borussenpark demonstrierten die Aktiven einen coronös korrekten Ellbogenbump zur Begrüßung statt Handschlägen. Nach dem Spiel liefen sie mit getauschten, nassen Trikots Arm in Arm zu den Fans. Hoffentlich respektiert das Virus das.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Gabi Wurtke wünscht eine gute Nacht.